Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und ich muss als erstes heute mal Abbitte leisten. Am letzten Mittwoch, da haben wir hier im Fever Pitch Podcast prognostiziert, natürlich unter dem Eindruck des Sieges von Bayer Leverkusen bei Manchester City. Gegen dieses Bayer 04 sieht der BVB alt aus. Es kam dann natürlich, wie könnte es anderes sein, anders. Der BVB gewann das erste Duell gegen Leverkusen am Samstag mit 2:1, wies tatsächlich Topspieltauglichkeit nach. Und ich habe gemerkt, vielleicht mache ich da einen Denkfehler, den viele vielleicht auch im BVB-Umfeld gerade machen. Muss ein Team vielleicht gar nicht unbedingt attraktiv spielen, um eine Spitzenmannschaft zu sein, sondern einfach nur mal pragmatisch und effektiv? Das ist eine der Fragen, die wir heute mit Blick auf die Neuauflage des Duells des BVB gegen Bayer am Dienstag im Pokal klären wollen mit meinem Gast, mit BVB-Experte Jonas Ortmann von Funke. Hallo Jonas.
Hallo Malte, vielen Dank für meine zweite Einladung hier in den Podcast. Bin gespannt, wohin das heute marschiert.
Heute mit schönerem Hintergrund als damals in Turin bei deiner Premiere, aber das lag ja nicht an dir, das war das Hotel. Die hatten eben einen komischen Geschmack, aber Geschmack, das ist das, was uns gleich in den Podcast reinbringt. Bewerten wir Fußball zu sehr nach Geschmack, zu sehr nach Schönheit, also so quasi der Jan-Henkel-Effekt? Die Älteren werden sich erinnern, 2012 nach dem Finale daheim. Da hat Jan Henkel damals bei Sky, ist er ja jetzt auch wieder, den Trainer von Chelsea gefragt, Roberto Di Matteo, sie haben gewonnen, aber war das auch schön?
Du sagst es, man kann es vielleicht so sehen. Nur ehrlicherweise ist mein Effekt bei Borussia Dortmund auch immer, es kommt dann immer auf das Ergebnis an, wie ein Spiel bewertet wird. Also dasselbe Spiel wird natürlich anders bewertet, wenn es jetzt gewonnen wird bei Leverkusen, als wenn es dann doch in der 94. Minute durch Patrick Schick noch ein Kopfballtor gegeben hätte, wie damals beim HSV, wie zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Da sieht man dann eben, wie unterschiedlich diese Spielbewertung ist, wenn doch eigentlich vielleicht das Spiel eigentlich ganz okay ist, aber eben diese Punkte nicht eingefahren werden. Und ja, ich glaube, dass es eben eigentlich ausschließlich darauf ankommt, ob man dann jetzt dieses Topspiel gewonnen hat oder eben nicht. Also ich glaube, so einfach kann man es beim BVB sagen. Denn
wobei es beim BVB ja auch oft so ist, wenn nicht attraktiv gespielt wird, dann wurde in der Vergangenheit, in der Nach-Klopp-Ära, ja auch schon mal ein Trainer durchaus entlassen. Ich erinnere mich an Marco Rose, der war Vizemeister, aber der Spielstil war nicht das, was Umfeld und Vereinsführung gerne gehabt hätte. Und da haben sie gesagt, na gut, nehmen wir den nächsten. War jetzt nicht unbedingt immer die beste Entscheidung, danach zu gehen.
Genau, wenn ich vielleicht mal auf Marco Rose kommen darf, wo ich vielleicht Niko Kovac tatsächlich auch in der Hinsicht ein wenig verteidigen möchte. Zum Beispiel ein Kernpunkt, warum Marco Rose damals entlassen worden ist, war die zu vielen Gegentore. Man ist einmal in Europa früh rausgeflogen und man hat eben ja viel zu viele Gegentore kassiert. Jetzt muss man sagen, Niko Kovac hat die Mannschaft natürlich stabilisiert, wurde auch wahrscheinlich in diesem Podcast schon 17 Mal gesagt, ja. hat aber faktisch nur 11 Gegentore in der Bundesliga kassiert und hat eben ja schon dafür gesorgt, dass man weiß, was man vom BVB erwarten kann. Diese Dreierkette, Waldemar Anton ist ja da diese Konstante, auch gegen Leverkusen wieder ein gutes Spiel gemacht, Ansemino kommt so langsam, Nico Schlotterbeck hat vielleicht gerade eine schwierigere Phase, aber insgesamt natürlich auch ein Top-Verteidiger. Und ja, das zeigt sich dann eben schon, dass wenn du eine stabile Defensive hast, dann reicht eben auch diese gewisse Effizienz, die der BVB an den Tag legt. Gerade in der Champions League ist man ja weit über den Expected Goals, die Tore, die man dann wirklich erzielt hat. Und das ist dann schon eine Stärke und das zeigt auch für mich immer wieder, dass es einfach eine Niko Kovac-Mannschaft ist, weil der hat ja schon natürlich diesen Stempel aufgedrückt und man wusste auch vorher, was man bekommt. Und ich finde, Niko Kovac kann man da eigentlich nicht viel vorwerfen. Natürlich würde ich mir persönlich dann auch wünschen, dass es mal spektakulärer wird, dass es mal dass das offensive Spiel noch ein bisschen weiterentwickelt wird. Aber dafür ist natürlich auch aktuell sehr wenig Zeit. Man wird ja eigentlich nur vom einen Spiel ins nächste gehetzt. Das perfekte Beispiel ist jetzt eben dieser Leverkusen-Doppelpack. Und ja, da hängt natürlich morgen schon sehr viel dran.
Diese Abbitte, die ich geleistet habe, sollte ja auch vor allem so eine kleine Entschuldigung an Niko Kovac sein, dass man ihm da eben dann etwas vorwirft, was aber vielleicht viele Fans ihm durchaus vorwerfen, denn wenn man so in den letzten Wochen Social Media verfolgt hat, da waren dann doch sehr viele kritische Stimmen, die eben genau das kritisiert haben, dass diese Effektivität ja zulasten einer Schönheit geht oder dass das zumindest nicht in ihren Augen das ist, was sie gerne gehabt hätten.
Genau, 100%. Beim BVB kann sich die Stimmung doch schon sehr schnell drehen und ich finde, es kommt auch sehr schnell dieser latenter Negativitismus auf, nenne ich es mal. Man ist beim BVB eigentlich nie zufrieden, weil die Anspruchshaltung für mich gerade auch überhaupt nicht dazu passt, wie sich der BVB nach außen gibt. Man hat vor der Saison klar gesagt, man möchte die Champions League erreichen, was sowieso von außen ohnehin schon als sehr langweilig dargestellt wird, so möchte ich es mal sagen. Und das beste Beispiel war dann einfach für mich dann auch wieder am Dienstag, sagt Sebastian Kehl, angesprochen auf die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck, er möchte Titel gewinnen, das wollen wir alle. Am Freitag, Pressekonferenz von Nico Kovac, sagt, Titel zu gewinnen, hat er erstmal damit verglichen, ich will auch zum Mond fliegen, aber ist das realistisch? So, damit meint er natürlich die Bundesliga, muss man dazu sagen. Im DFB-Pokal gab es ja auch die Titelansage von Lars Ricken auf der Mitgliederversammlung. Er möchte Aki als neuen Präsidenten den Titel schenken. Nur, ich möchte darauf kommen, Nico Kovac pflegt einen aktuellen sehr Realismus. Also er sagt einfach, ich glaube, er weiß auch genau, was er von dieser Mannschaft erwarten kann und was realistisch ist. Ob das dann aber zu den Vorstellungen der Mannschaft und insgesamt der Ausrichtung des Vereins passt, das würde ich mal so in Frage stellen. Denn Maxi Bayer hat den Titel in die Bundesliga schon mal ausgerufen. Karim Adeyemi hat das in einem Interview mit mir gemacht. Die wollen schon alle zum Borsigplatz. Nico Schlotterbeck denkt darüber nach mit der Verlängerung. Nur die Frage ist halt, Nico Kovac sieht, glaube ich, dass es einfach vor allem in der Bundesliga eben über 34 Spieltage so nicht realistisch ist, trägt das nach außen. Und ja, da ist dann schon mal ein bisschen die Frage, wie dann der Außenblick und der Innenblick dann eben sozusagen so weit auseinanderkommen. Und so glaube ich dann eben, um auf deine Frage zurückzukommen, wie die Kritik dann eben so schnell auch laut wird, wenn man dann einmal 1-1 gegen den HSV spielt.
Aber so Spiele wie gegen Leverkusen drehen dann wahrscheinlich auch die Wahrnehmung relativ schnell. Oder ist da der Dortmunder Fan dann doch durch die Ästhetik der Klopp-Jahre immer noch so verwöhnt, dass da so ein schneller Wandel vielleicht dann auch nicht da ist?
Erstmal war das, glaube ich, gut für die Seele, dieses Spiel gewonnen zu haben, dieses Topspiel endlich auch mal widerlegt zu haben, dass man eben doch eine Topmannschaft in diesem Jahr schlagen kann. Da hatte Julian Brandt ja auch einen schönen Satz gedacht, das ist jetzt, lege ich jetzt zu den Akten und die kommen in den Schrank. So hat er es formuliert. Den kann man ja fast gar nicht so richtig vorstellen in so einem alten 90er-Büro, aber davon ab. Ich glaube, es kommt natürlich jetzt schon sehr viel wieder auf den Eindruck dann von morgen an, von dem Dienstagabend, Pokalspiel, Flutlicht, zu Hause gegen Leverkusen, dann diese Halbwertszeit der Gefühle beim BVB. Ich finde, das ist ja generell auch im Fußballgeschäft gerade so, und auch wenn ich jetzt daran denke, wie ich meine Geschichten, wie ich meine Informationen verteile, die Halbwertszeit dieser Sachen ist so gering, weil es immer wieder weitergeht. Jetzt, man ist stehen kaum 70 Stunden zwischen Abpfiff und dem nächsten Spiel da. Und es geht halt immer so schnell weiter, dass ich dann sage, der nächste Eindruck ist halt da, ja, doch immer der entscheidende.
So läuft das hier im Podcast ja auch. Innerhalb einer Woche habe ich eine komplett andere Meinung über den BVB gewonnen. Naja, ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber ein bisschen polarisieren muss man ja auch. Wenn ich jetzt sage, der BVB gewinnt mit Fußball, den keiner mag, gegen Leverkusen?
Einer wird ihn mögen, das ist Nico Kovac.
Klar.
Auf jeden Fall schon mal mindestens. Und das werden dann auch die 11 Spiele auf dem Rasen sein. Und auch da muss man sagen, gegen Villarreal beispielsweise gewinnt der BVB 4-0. Trotzdem gehe ich jetzt persönlich nicht aus dem Stadion raus und sage, boah, die wurden aber hier aus dem Stadion gefegt, die Spanier. Obwohl das ja auch jetzt, glaube ich, der zweite sogar in La Liga ist. Also unterm Strich ist es ja ein beeindruckendes Ergebnis. Doch der Eindruck stimmt halt nicht immer. So habe ich es auch in einem Text von mir formuliert. Doch am Ende muss ich sagen, im Pokal wird es völlig egal sein. Auch gegen Frankfurt hat man bei dem 0-0 ehrlich gesagt jetzt kein überragendes Spiel gemacht. Hat dann auch nochmal Glück, dass Jonathan Burkhardt da in der Verlängerung knapp im Abseits steht. Auch da hat am Ende keiner mehr drüber gesprochen, weil das Elfmeterschießen halt eben gewonnen wird und man dieses emotionale Highlight hatte. Und ich bin mir 100% sicher, dass über 99% der Vereinsmitarbeiter so ein Ergebnis wieder gegen Leverkusen unterschreiben würden.
Das kann ich mir vorstellen. Pokal, du hast es gesagt, die vielleicht auch realistischste Chance, einen Titel in dieser Saison zu gewinnen. Hat der BVB denn aber trotzdem nachgewiesen, dadurch, dass sie jetzt ja auch laut Kovac einen Lerneffekt hinter sich haben und gezeigt haben, dass sie wieder ein Spitzenteam sind, nur eben keins mit schönem Fußball?
Davon bin ich ehrlich gesagt noch nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Stabilität, die ich gerade angesprochen habe, und die Effizienz, die ist 100% und die werde ich der Mannschaft auch nicht absprechen und vor allem auch nicht Trainer Nico Kovac. Doch für mich ist dann eine Spitzenmannschaft, Sachen dann auch mal cleverer auszuspielen. Und da muss ich dann schon sagen, wurde es gegen Leverkusen jetzt wieder eng. Wir hatten dieses Thema auch schon am Anfang der Saison, da haben wir auch drüber gesprochen. Gegen Juventus Turin wurde sogar eine 2-Tore-Führung in der Nachspielzeit verspielt. Gegen St. Pauli hat man einen späten Gegentreffer kassiert zum 3-3. Dann jetzt zweimal gegen Stuttgart und gegen den HSV. Und man hatte nämlich schon mal dieses Spiel in Mainz, weil sie noch damals da ist. Hatte man die Mannschaft so gelobt, dass man dann irgendwie eine 88. Minute beim Stand von 2-0, glaube ich, zur Eckfahne läuft statt aufs Tor. Da hatte man das Gefühl, dieser Lerneffekt wäre schon da. Aber das wurde eben nicht dauerhaft nachgewiesen. Und ich finde, dass der Fußball jetzt eben auch davon lebt, dass ein Karim Adeyemi wieder in Form kommt. Dass ein, ja, Julian Brandt da wieder ein bisschen mehr kreative Akzente gesetzt hat. Felix Metscher ein sehr gutes Spiel gemacht hat gegen Leverkusen. Das Mittelfeld da doch dominiert hat, kann man schon sagen. Und der BVB lebt halt schon davon, dass die Einzelspieler eben in guter Form sind, weil die Stabilität ist immer da. Die Frage ist halt, wie gut klappt es nach vorne? Und da ist für mich dann doch immer, ja, wie gesagt, sehr viel Tagesform abhängig. Und eben diese Cleverness einer Spitzenmannschaft, wie die dann vielleicht der FC Bayern hat, die fehlt mir dann doch noch an der einen oder anderen Stelle.
Wenn wir über Tagesform sprechen, müssen wir natürlich auch über Serhou Guirassy sprechen, über den wir beim letzten Mal auch schon gesprochen haben, damals in Turin, als er diesen Elfmeter-Zwist mit Benzibaini hatte, sich da einfach die Kugel griff, obwohl er gar nicht vorgesehen war und es dann dieses Hickhack vor diesem Elfmeter gab, der ja vielleicht nachher auch so ein bisschen Konzentration gekostet hat für diese entscheidende Crunch-Time, die du eben schon angesprochen hast. Jetzt hat er sich am Wochenende nach seiner Auswechslung, ich glaube 65. Minute, war das wieder mit seiner Ego, von seiner Ego-Seite gezeigt, den Handschlag mit Kovac verweigert, so ein bisschen abgewunken. Wie passt das momentan in seine Leistungskurve?
Ja, mich hat das doch ehrlich gesagt sehr irritiert, muss ich sagen. So habe ich es dann auch in einem Kommentar gestern bei uns betitelt, dass es doch ein irritierender Ego-Trip war, da am Samstag. Denn am Ende hat er dann doch ein wenig die Schlagzeilen geschrieben, obwohl man eben endlich diesen ersten Topspielsieg aus Dortmunder Sicht geliefert hatte. Und bei uns beiden, Malte, schließt sich ja da ein Kreis mit der Serhou Guirassy. Genau, mein erster Einsatz hier war eben dieses Turin-Spiel, wo es den Elfmeter-Zwist mit Benzibaini, du hast es angesprochen, gab. Ja, und seitdem geht die Leistung, ehrlich gesagt, schon bergab. Serhou Guirassy hat seitdem 4 Tore erzielt. Hat das gestern auch so formuliert, das war früher für ihn eine lahme Woche. Und das ist ja nun mal auch schon über 2,5 Monate her. Und ich finde, ja, er hängt schon in der Luft. Und gerade Niko Kovac hat ihn ja gestärkt in der Zeit, hat ihn immer wieder, ja, den Rücken gestärkt, hat ihn immer wieder in die Startelf gepackt. Und deshalb hat es mich eben so krass irritiert, dass wenn er ihn jetzt mal in der 61. Minute dann vom Platz nimmt, für Fabio Silva, der sich diesen Einsatz schon auch verdient hat, finde ich persönlich. Ja, auch schon, da hat es ja auch schon rumort beim BVB jetzt rund um mögliche Abschiedsgedanken im Winter schon, wenn sich die Situation nicht ändern würde. Und ja, da passte das für mich überhaupt nicht in die Situation. Und Niko Kovac, so wie ich ihn auch kennengelernt habe und kenne, das passte ihm auch überhaupt nicht. Aber auch das hat er natürlich nach dem Spiel sehr clever abmoderiert. Und ich kann mir vorstellen, dass da intern aber doch nochmal ein ganz anderes Wort gesprochen wurde. Doch ich finde, Kovac war ja auch in den letzten Tagen mit den Ansagen an Maxi Bayer, was sicherlich auch für den einen oder anderen etwas irritierend war. Wenn man dann dabei war, kann man das, glaube ich, ganz gut einordnen. Aber dennoch, das hat er jetzt wirklich wieder sehr smart abmoderiert und finde ich, hat ja ohnehin auch, wenn ich ihn so vor allem im TV erlebe, mit den TV-Experten da doch ein sehr hohes Standing gewonnen.
Ja, er tut dem ganzen Verein gut. Er beruhigt den Verein gerade in so einer sehr turbulenten Woche, kann man ja wirklich sagen, letzten 14 Tage beim BVB. Nicht nur sportlich ein bisschen problematisch, sondern eben auch im ganzen Umfeld. Die Rheinmetall-Diskussion, die dann wieder aufkam, diese Mitgliederversammlung, bei der Aki Watzke ja dann auch einen ziemlichen Denkzettel gekriegt hat, mit nur 59% dann zum Präsident gewählt wurde, die Mystery-Box von Adeyemi. Da tut Kovac mit seiner Ruhe, mit seiner zurückgenommenen Art und dem mal den Ball flach halten wirklich gut. Also das ist ein großer Verdienst von Kovac und macht ihn unheimlich wertvoll neben seiner Stabilität auf dem Platz, die er da gebracht hat.
100%. Und beim BVB ist es ja eben auch, weil es auf dem Platz diese vielen Highlights, nenne ich es mal, gar nicht so gibt, schreiben die Geschichten natürlich oder werden die Geschichten auch ein wenig außerhalb des Platzes geschrieben. Denn wenn ich jetzt auch mal überlege, so welche Themen stehen denn morgen im Vordergrund, dann ist es Serhou Guirassy, nimmt er ihn jetzt raus, nimmt er ihn nicht raus. Dann ist es ein Nico Schlotterbeck, wann entscheidet er sich denn endlich, den Vertrag zu unterschreiben oder nicht, wo sich ja auch nach unserer Information schon mehr und mehr andeutet, dass die Zweifel auch intern daran wachsen, dass es dann so weit kommt. Bei Karim Adeyemi geht es immer um diese mögliche Ausstiegsklausel mit dem Berater von Cristiano Ronaldo, ehemaligen Jorge Mendes, der auch mal andere Vereine ins Spiel bringt oder zumindest so in der Öffentlichkeit gekocht werden. Aber das sind so die Themen, über die für mich auch so ein bisschen die Fans gerade diskutieren und eigentlich nicht so sehr, was auf dem Platz wirklich stattfindet.
Jetzt lobt man Kovac für seine Handschrift, wir hatten es eben getan, aber eben auch im Umgang mit Guirassy. Glaubst du, dass bei einer Niederlage, wenn es jetzt wieder hinten raus dann doch noch komplizierter geworden wäre und vielleicht mit dem falschen Ausgang, dass er dann auch so locker und smart das moderiert hätte oder ob da vielleicht schon ein bisschen mehr dann durchgekommen wäre, weil es ja dann auch irgendwann auf ihn wieder zurückfällt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und er dann auch Druck kriegt?
Was ich dazu sagen kann, ist, dass Niko Kovac ja selber von sich gesagt hat, ich bin jetzt 54 Jahre alt, ich kann das alles einordnen, da ist Adrenalin im Spiel. Tatsächlich glaube ich da, dass Niko Kovac doch inzwischen, so wie ich ihn kennengelernt habe, so clever ist, da dann doch relativ schnell einzuordnen, was bewirkt jetzt hier welches Wort, was bewirkt welche Szene. Denn wenn ich mir anschaue, Serhou Guirassy läuft eben ohne den Handschlag an ihm vorbei und Nico Kovac reicht ihm ja sogar die Hand, da hat er schon einen sehr strengen Blick Richtung Guirassy geworfen. Und ich glaube, wenn sich Serhou das anschaut, weiß er auch ganz genau, was Nico Kovac in dem Moment gedacht hat. Aber ja, ich glaube schon, dass dann Nico Kovac ehrlich gesagt nicht den Fokus auf Serhou Guirassy gewählt hätte, wenn es dann doch schiefgegangen wäre. Dafür ist er ja doch im Umgang mit den Medien smart und clever genug, so wie ich ihn einschätze.
Ja, weiß genau, was eine Story dann provoziert und was eben nicht. Wie kommt denn das eigentlich in der Mannschaft an, was Guirassy sich da jetzt dann doch in gehäufter Form leistet?
Ja, solange er Tore schießt, wird das, glaube ich, relativ gelassen gesehen. Doch ehrlich gesagt, mehren sich ja schon auch gerade von außen die Stimmen, dass man da mal einen Wechsel, dass vor allem auch Guirassy mal eine Pause bekommen sollte. Nico Kovac hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer an ihm festgehalten. Ich persönlich glaube auch, dass er das gegen Leverkusen tun wird, trotz der Diskussion. Denn ja, Nico Kovac hat eben nach dem Spiel auch nochmal gesagt, er ist mein Stürmer. Und am Ende ist natürlich Serhou immer für ein Tor gut. Wenn er den Ball in der Box so bekommt, ist er gefährlich. Nur ehrlicherweise ist der Ball ja eben auch nicht so oft mehr in diese Phase gekommen. Deshalb war es ja irgendwie kurios, dass der BVB 2 Kopfballtore gegen Leverkusen macht und Serhou Guirassy da völlig unbeteiligt ist und seine große Chance ja sogar kurz vor der Auswechslung ja noch völlig frei vergibt. Die hätte er früher auch im Schlaf gemacht.
Eiskalt gegen Villarreal im Nachschuss beim Elfmeter.
Ich glaube, die Diskussion habe ich übrigens jetzt endgültig beendet, weil ich glaube, jetzt kann man niemandem mehr in der Mannschaft auch verkaufen, dass Serhou doch den Elfmeter nehmen sollte. Weil, ja, ich glaube, Karim Adeyemi hat ihm den Elfmeter ja sogar gegeben, dann gegen Villarreal, der hätte schießen können. Und ich habe es jetzt gestern auch nochmal nachgeguckt, 4 von 13 hat er jetzt im BVB-Trikot verschossen. Und das ist dann doch gerade in ein paar wichtigen Momenten auch auf St. Pauli beispielsweise einen verschossen in dieser Saison schon. Dann jetzt gegen Villarreal, wo er natürlich dann Glück hat. Fragt dann am Ende auch keiner mehr nach, aber insgesamt so, wenn man das in die Bewertung mit einfließen lässt, hat man eben dann wahrscheinlich doch sicherere Schützen im Kader.
Aber nicht Fabio Silva. Das hat er eben nicht voraus.
Das ist möglich. Wobei man da sagen muss, gegen Frankfurt im Elfmeterschießen unter Druck hat er geliefert. Da haben ja alle BVB-Schützen geliefert. Die Elfmeter waren wirklich, fand ich, sehr beeindruckend unter Druck in dieser Phase, da im Stadion der Eintracht. Aber ja, ich gehe mal davon aus, dass, also Emre Can ist ja sowieso Schütze Nummer 1 als Kapitän, hat noch nie einen verschossen. Und irgendwer wird sich finden lassen, der den Ball aus 11 Metern ins Tor buxieren kann.
Das denke ich auch. Kandidaten gibt es da auf jeden Fall. Aber lass uns nochmal bei Fabio Silva bleiben, der ja mit seiner Einwechslung dann gegen Leverkusen wirklich Werbung für sich gemacht hat. Das Tor von Adeyemi hat er vorbereitet. Insgesamt ein Aktivposten gewesen, bis es dann in diese ja doch sehr defensive Crunchtime ging. Aber er hätte sich's eigentlich verdient.
Ja, ich finde, er macht immer, wenn er reinkommt, einen sehr agilen Eindruck, einen sehr motivierten Eindruck, hat auch mal gesagt nach dem Kopenhagen-Spiel damals, wo er sein Debüt gefeiert hat, hat er gesagt, dass seine große Stärke ist, dass er jedem Ball hinterher rennt. Und das, finde ich, sieht man doch ganz gut, weil er legt halt diesen gewissen, ja, auch diese Mentalität vielleicht so ein bisschen auch südländisch dazu kämpfen, das kann man vielleicht mal so formulieren, auch nach dem Spiel dann. Er wirkt ja generell, finde ich, schon wie so ein bisschen positiv verrückter Typ. Er ist ja seinen ganzen Körper tätowiert. Ja. Stand dann auch nach dem Spiel in Leverkusen oberkörperfrei dann in der Mixzone zusammen mit Anselmino. Die hatten irgendwie einen Vertrauten da und haben dann ja auf Spanisch, ist ja Portugiese, aber spricht offensichtlich auch perfektes Spanisch, hat ja auch in La Liga gespielt bei Las Palmas. Da unüberhörbar Witze gemacht, was ich auch mit einem einfachen Schulspanisch dann doch ab und zu verstanden habe. Und ja, das also ist irgendwie so ein positiv verrückter Typ und ich glaube, dass der schon ja diese Mannschaft dann auch nochmal da ein Element reinbringt, was diese Mannschaft vielleicht dann so auch vorne noch nicht hat. Hat natürlich vielleicht nicht den Körper, den Serhou Guirassy hat, aber eben vielleicht diese etwas bessere Athletik. Und er wurde ja schon auch perspektivisch dafür geholt, Serhou Guirassy früher oder später zu ersetzen. Mit dem Blick auf, was passiert vielleicht im nächsten Sommer mit Serhou Guirassy. Auch da gibt es ja schon wieder ja einige Gerüchte. Er hat ja diese Ausstiegsklausel für Topclubs. Auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien wird da immer wieder genannt, wo er nochmal richtig abkassieren könnte. Ja, und perspektivisch dafür wurde ja schon Fabio Silva verpflichtet, wo man schon nochmal in Frage stellen auch muss, was wurde denn in den Gesprächen jetzt wirklich besprochen? Denn Fabio Silva wirkte ja doch dann in den letzten Wochen nicht ganz so glücklich mit seiner Einsatzzeit, die ja wirklich aber auch nur immer sehr, sehr wenige Minuten waren dann eben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Entscheidung dann, wie gesagt, morgen dann ausfällt. Doch ich glaube, sie wird wieder pro Serhou Guirassy fallen und es wird dann ja auch so eine Art Probe jetzt für ihn. So dass auch Nico gesagt, pass auf, du leistest dir hier solche Szenen, dann musst du jetzt auch wieder performen. Denn diese bevorzugte Behandlung, die muss man sich dann auch im Kader wieder verdienen. Und die ist ja doch jetzt, wenn wir über die 2,5 Monate seit dem Turin-Spielen sprechen, eben nicht mehr da gewesen.
Und wahrscheinlich wird er diese Chance dann auch nutzen. Das ist ja immer so, wenn wir im Podcast zumindest hier jemanden anzählen, dass er dann tatsächlich liefert. Adeyemi hatten wir vor 1,5 Wochen angezählt und dann kam es tatsächlich so, dass er ja jetzt wieder in einer Leistungssteigerung dann auch drin ist und seitdem, seit der Mystery Box sich wirklich auch selber so als Mystery Box entpuppt hat. Also von daher Argumente für sich gesammelt hat.
Von Gott geküsst, hat Nico Kovac gesagt.
Richtig.
Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Sprungkraft. Und ja, bei Karim Adeyemi reden wir, das habe ich auch neulich schon mal gesagt, so in unserem Podcast, man redet so ein bisschen von so einem Sportwagen, der so den nächsten Gang seiner Karriere sucht, so hatte ich es formuliert. Weil es geht immer mit Vollgas vor und dann geht es manchmal gegen eine Wand. So. Ja. Und jetzt geht es eben wieder voran und Nico Kovac ist ja schon der richtige Trainer. Die beiden haben schon ein sehr spezielles Verhältnis. Das habe ich auch schon gespürt, als ich da in Saalfelden im Trainingslager mit Karim Adeyemi ein Interview geführt habe. Saßen wir länger zusammen und da habe ich das schon gemerkt, dass die Verbindung zu Nico Kovac schon doch spezieller ist. Und ich finde, das zeigt sich auch. Nico Kovac, der darf ihm da eben auch mal eine Ansage drücken. Das versteht der Karim schon. Und er vertraut ihm. Und ich glaube, das ist der große Faktor. Und was jetzt vielleicht auch nochmal taktisch gesprochen, warum es gegen Leverkusen vielleicht so gut funktioniert hat, ist eben, dass er mit Guirassy in einer Art Doppelspitze, so wie ich fand, gespielt hat und dann auch noch zentraler war als sonst. Und das kommt Karim Adeyemi schon sehr entgegen, wie ich persönlich empfinde. Und ich habe schon jetzt öfter mal gesagt, dass ich immer in Frage stelle, ob er wirklich so der klassische Flügelstürmer ist. Denn wie oft gab es eben schon diesen Diagonalball von Schlotterbeck, wo Adeyemi dann eigentlich ja fast freie Fahrt hat, wenn er an einem Spieler vorbeikommt und sich da immer wieder festgedribbelt hat. Und er hat eben diese absolute Dynamik, ich habe gerade gesagt, von Gott geküsst, diese Schnelligkeit, diese ja, Sprungkraft, diese Athletik einfach, die nicht zu verteidigen ist, wenn er da ins Tempo kommt. Und vielleicht zeigt sich jetzt auch nochmal dann eben in einer Doppelspitze nochmal der ja, starke Karim Adeyemi, der jetzt der letzten Woche.
Du hast die Bedeutung für ihn oder von Nico Kovac für ihn angesprochen. Kovac hat ja selber auch gesagt, auch Guirassy weiß, welche Bedeutung ich für ihn habe. Also das ist natürlich dann auch nochmal eine klare Ansage. Aber generell die Bedeutung von Kovac für diesen Aufschwung des BVB, der lässt sich ja dann auch in Zahlen absolut nachweisen. Allein schon was Fitness und intensive Läufe anbelangt. Ich habe mal geguckt, 4,5 Kilometer sind die Dortmunder mehr gelaufen als Bayer Leverkusen. Sind sowieso bei den intensiven Läufen in den Top 3 der Bundesliga. Also Fitness, das ist das, was der BVB unheimlich gebraucht hat. Also nicht nur, ja, was war bei den Vorgängern von Kovac ja doch immer wieder ein Problem.
Das hat tatsächlich sogar der Kapitän Emre Can im Vorfeld der Partie gegen Villarreal mal durchblicken lassen, dass man schon jetzt auch mal anders trainiert hätte. So ähnlich war es, glaube ich, dann auch im Wortlaut formuliert. Ja, 100%. Und das sind ja eben auch diese Spiele jetzt nach den Champions-League-Spielen, die eben in der Vergangenheit nicht gewonnen wurden. Das muss man ja so klar sagen. Das ist die klare Stärke auch von Nico Kovac, wo er auch Wert drauf legt. Und das ist auch der Grund seiner, ja doch, finde ich, erheblichen Rotation, die er in den vergangenen Wochen doch da vollzogen hat. Denn ehrlich gesagt konnte man die Aufstellung ja gefühlt immer würfeln, weil so richtig eine Stammelf hat sich da nicht herauskristallisiert. Es gab immer die Achse mit Anton, mit Schlotterbeck, mit Guirassy vorne. Doch vor allem im Mittelfeld gab es da eben diese absolute Rochade immer, weil es nämlich auch viele Alternativen gibt. Julian Brandt hatte das jetzt auch in der Mixzone bei uns am Samstag dann relativ gut formuliert, dass er ist grundsätzlich auch ein Fan dieser Rotation, fand es jetzt aber auch mal gut, dass man jetzt eben nicht gewechselt hat seit dem Villarreal-Spiel und mal diese Abläufe dann doch etwas besser einpflegen konnte ins Spiel. Und ich finde, das hat man auch schon mal gemerkt. Ich finde, Metscher Sabitzer war ja auch diese Achse am Anfang der Saison, wo es sehr stabil funktioniert hat. Und ich kann mir auch da vorstellen jetzt, das werde ich Nico Kovac heute auch nochmal auf der Pressekonferenz sehr wahrscheinlich fragen, zumindest habe ich es mal im Kopf, ob das jetzt auch eine Möglichkeit ist, dass das eben diese ja doch Stammelf ist, die sich jetzt in so einem wichtigen Spiel dann auch etabliert hat, weil so wirklich Gründe, da was zu wechseln, gibt es ja auch nicht. Denn man muss ja auch mal ehrlich sagen, als dann ein Jan Couto reinkam, als dann doch mit Bellingham und Chukwuemeka die Ordnung etwas ja dann verändert wurde durch die vielen Wechsel, hat das Spiel doch einen kleinen Bruch bekommen und Leverkusen wurde dann erstmal naturgemäß stärker, was ja irgendwie immer so im Fußball so eine Sache ist, dass wenn da vor allem natürlich das eine Tor fällt, dass man dann nochmal diese zweite Luft bekommt. Doch man muss schon sagen, die Entlastung wurde dann schon weniger. Und da finde ich halt schon, gibt es jetzt nicht viele Argumente, da großartig an der Startelf eigentlich etwas zu verändern.
Das sind ja dann auch so Learnings, die man ziehen sollte, gerade diese Passivität am Ende vielleicht zu vermeiden, um Leverkusen, die ja sicherlich auch ihrerseits nicht nochmal wieder so auftreten werden, wie jetzt im Spiel am Samstag, am Dienstag, dann nicht in die Karten zu spielen. Denn von Dortmund bei allem Lob für den Pragmatismus und für die Effektivität muss man ja auch sagen, wenn Leverkusen ein bisschen mehr von dem gezeigt hätte, was sie in den Wochen zuvor gezeigt hätten und was wir auch am letzten Mittwoch natürlich meinten, als wir sagen, gegen dieses Leverkusen, das haben sie da ja doch dann auch vermissen lassen.
Ja, ich fand jetzt in der 10. Minute hatte Poku ja auch seine große Chance, wo er über die linke Seite reinzieht. Man hatte schon das Gefühl, dass Leverkusen die gefährlichere Mannschaft am Anfang war, bis dann Ansemino dieses 1:0 macht. Und dann gehört auch zur Wahrheit dazu, dass der BVB den Sack ja eigentlich ohnehin schon vorher zumachen muss. Serhou Guirassy, seine Kopfballchance, hatten wir schon angesprochen. Mhm. Julian Brandt steht alleine vor dem Tor und schiebt ihn vorbei. Das sind auch Szenen, die sich der BVB da normalerweise nicht entgehen lässt. Ich glaube, es wird, wenn wir jetzt mal auf das Spiel morgen schauen, ein sehr ähnliches Spiel tatsächlich werden, was ja untypisch ist, wenn zwei Mannschaften so eng wieder aufeinandertreffen. Aber bei BVB weiß man halt einfach, was man bekommt. Und auf der anderen Seite, Leverkusen ist da schon, glaube ich, in der Bringschuld. Ich hatte übrigens vorher den Gedanken, wenn ich das einmal einwerfen darf, hätte der BVB am Samstag verloren, hätte ich sehr viel Geld darauf gesetzt, dass sie im Pokal weiterkommen. Und jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, wie ich zu meiner Wette da stehe.
Okay.
Denn ich glaube, also Niko Kovac ist ein absoluter Pokalexperte. Der hat 25 DFB-Pokalspiele und nur 3 verloren, also 22 Siege daraus geholt. Eine absolute Top-Quote im DFB-Pokal, mit Frankfurt gewonnen, mit den Bayern gewonnen. Dann hat er mit AS Monaco mal ein Pokalfinale in Frankreich gespielt. Das erreicht. Also die BVB ist dieses Jahr im Pokal schon was zuzutrauen. Die Auslosung ist natürlich vielleicht auch für den BVB, hätte sich der ein oder andere sicherlich ein bisschen anders gewünscht, ja. Aber ich sag auch, wenn man Titelansprüche hegt, dann muss man halt am Ende auch jeden schlagen, so blöd es klingt.
An anderer Stelle würde das 3 Euro kosten, bei uns natürlich nicht, da ist sowas gratis, aber du traust also der Nachhaltigkeit des BVB nicht. Dieses alte Problem, was sich ja durch die letzten Jahrzehnte gefühlt schleppt, das ist bei dir immer noch nicht ausgeräumt.
Ja, kann man schon so sagen. Ich hatte, wo du mich nach der Spitzenmannschaft gefragt hattest, habe ich es ja so formuliert.
Genau.
Ich fand diese Diskussion sehr spannend, die es auch rund um das Champions League-Spiel jetzt gab mit Mats Hummels, Christoph Kramer, wo es, ich glaube, es war im Vorfeld des Spiels. Ich kriege ja im Stadion die Übertragung nicht so mit, das wird mir eher dann immer so zugetragen. Wo es auch nochmal um die Weltklasse-Spieler ging, die der BVB in der Vergangenheit ja zu häufig hatte. Da hatte Christoph Kramer eben Hummels, Reus genannt. Und dazu gab es nämlich immer einen Erling Haaland, einen Jude Bellingham, einen Jadon Sancho in absoluter Topform. Und diese Spieler, das begleitet den BVB auch so latent, finde ich, in dieser Saison, die gibt es halt aktuell nicht. Es gibt einen Nico Schlotterbeck, der ja sicherlich ein Weltklasse-Format als Innenverteidiger hat und ein Unterschiedsspieler sein kann. Und dann kann das ein Serhou Guirassy sein, wenn er denn seine Topform hat. Die hat er jetzt seit 2,5 Monaten nicht. Es kann ein Karim Adeyemi sein, aber auch nur, wenn er wirklich ein Ausnahmespiel zeigt. Zumindest Stand jetzt. Sicherlich kann er sich dahin entwickeln. Aber sonst ist halt sehr viel gutes bis sehr gutes Bundesliga-Niveau dabei. Aber eben nicht mehr diese Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden. Auch ein Felix Metscher zum Beispiel. Lothar Matthäus ist ja ein sehr großer Fan des Spielers. Hat immer wieder gesagt, dass er auch für die Nationalmannschaft 2026 sogar für die Startelf in Frage kommen kann. Aber es ist halt so, beispielsweise ein Waldemar Anton macht Woche für Woche ein Top-Spiel. Aber den würde ja, glaube ich, jetzt das ist wahrscheinlich aber auch sozusagen, also er macht halt absolut seinen Job, so möchte ich es mal formulieren. Und das ist eben dieses, wo da vielleicht auch manchmal so ein bisschen das Spektakel dann von außen fehlt, vielleicht auch für den einen oder anderen Fan. Denn früher gab es halt eben diese Haalands und Bellinghams und jetzt gibt es halt eben viel Pragmatismus, wie du es richtig genannt hast. Und das ist einerseits die Stärke, andererseits ist es halt eben das, was sicherlich der ein oder andere Fan ja sich manchmal wünscht, dass da etwas mehr Spektakel stattfindet.
Aber das ist ja generell so ein Problem bei, in Anführungsstrichen, deutscher Fußballwahrnehmung, dass man immer erst da anfängt, den Spieler und die Mannschaft wirklich dann einzuschätzen, da, wo das Highlight-Video anfängt. Deshalb ist ja Toni Kroos auch jahrzehntelang gefühlt immer unterschätzt worden, weil der meistens den Pass spielte, bevor das Reel da eingesetzt hat.
Ja, ist wirklich so, also, natürlich. Also insgesamt muss man sich ja schon auch mal kritisch hinterfragen, finde ich, ob man das beim BVB alles doch insgesamt zu negativ bewertet. Das ist jetzt auch nochmal am Dienstag sicherlich so ein Spiel, wie sich die Stimmung komplett drehen kann in die positive Richtung. Wenn man das jetzt auch gewinnt, wenn man zweimal Leverkusen schlägt, dann hat man aus meiner Sicht nachgewiesen, dass man eine Top-Mannschaft ist und dass man auch vor allem in den kritischen Momenten dann einfach auf den Punkt da ist. So, und wenn das aber nicht passiert, dann werden die Zweifel natürlich wieder größer. Mhm. Und das ist halt so dieser schmale Grat, auf dem man sich beim BVB doch bewegt. Und ich kann da manchmal doch auch dann die Verantwortlichen verstehen, die da manchmal etwas gereizt auf eine kritische Frage reagieren, auch wenn man 14-0 gerade gegen Villarreal gewonnen hat. Die Fragen sind absolut berechtigt, nur wo ich dann sage, ich kann es natürlich auch verstehen, du gewinnst 14-0 gegen Villarreal und kommst dann eine kritische Frage nach der nächsten. Das ist dann doch sicherlich aus deren Sicht etwas kurios.
Ja, wer gewinnt, hat eigentlich recht, aber eben bei uns dann doch nicht immer. Und das ist ja auch letztlich unser Job, das Haar in der Suppe dann irgendwo zu finden. Aber diese neue DNA des BVB ist ein Pragmatismus und Effektivität, wenn wir ihn mal so nennen. Das sind ja eigentlich durchaus Tugenden, die eine Pokalmannschaft auch dann tatsächlich charakterisieren. Also ist ja eigentlich genau das. Der Pokal ist eigentlich der gemachte Wettbewerb.
Ja, 100%, denn der BVB kassiert erstmal kaum Gegentore und wenn, da reicht es dann halt in so einem Spiel dann auch mal 1-2 zu machen. Das glaube ich übrigens auch, es wird jetzt kein Torspektakel gegen Leverkusen werden, da muss man glaube ich die Fans zumindest in der Erwartungshaltung etwas enttäuschen jetzt Richtung Dienstag. Aber ja, ich habe es ja auch gerade angesprochen, Niko Kovac hat da in den Pokalwettbewerben immer sehr gut abgeliefert und das ist ja wahrscheinlich dann mit dem Fußball, den er spielen lässt, auch kein Zufall. Und ja, ich bin jetzt seit Anfang 2022 darf ich beim BVB als Reporter hautnah dabei sein. Und das höchste der Gefühle war ein Viertelfinale in Leipzig, was man sang- und klanglos verloren hat. Man ist im Achtelfinale gegen Stuttgart raus, letztes Jahr gegen den VfL Wolfsburg sogar in der zweiten Runde schon. Gegen St. Pauli hat man verloren im Pokal. Also der BVB hat im DFB-Pokal jetzt in den letzten Jahren noch nicht gerade gut ausgesehen. Und ja, auch für die Reputation da in Deutschland wäre das doch schon mal aus deren Sicht sicherlich von Wichtigkeit auch in diesem Pokal jetzt mal was zu reißen. Und da hat man natürlich ein absolutes Schlüsselspiel jetzt gegen Bayer Leverkusen auch vor der Brust.
Für das du jetzt sagst, der Favorit, leicht der BVB? Du hast ja eben gesagt, du traust der Nachhaltigkeit nicht. Aber wenn du es jetzt noch mal ganz objektiv einschätzen würdest, ohne.
Ja, ich leicht favorisiert BVB würde ich dann schon mitgehen. Vielleicht hat der BVB auch in solchen Spielen dann die leichte Erfahrung mehr, auch wenn bei Bayer Leverkusen jetzt ein Grimaldo, ein Tabsoba ja immer noch aus der Meistermannschaft dabei sind. Aber vielleicht hat der BVB dann doch, weil bei Leverkusen spielt ja doch der ein oder andere Junge auch dabei, der neu in die Bundesliga gekommen ist. Vielleicht ist es dann dieser Funke Erfahrung mehr, der dann am Ende den Ausschlag gibt.
Und natürlich die gelbe Wand, vor der sie spielen. Das Spiel findet in Dortmund statt. Psychologisch durch den Sieg der BVB ein bisschen vorne. Also könnte natürlich dann auch ein später Feierabend werden.
Das sind wir aber ja gewohnt durch die Champions League und durch die Verlängerung in Frankfurt. Also da mache ich mir auch keine Illusionen mehr. Das wird die Woche wieder prägen. So kann ich sagen, bitte wenige Schlaf.
Anschlusstermine solltest du dann vielleicht eher erst auf den nächsten Tag legen. Ich wünsche dir trotzdem einen nicht zu arbeitsreichen Abend in Dortmund, aber auf jeden Fall gute Unterhaltung beim Spiel. Und danke, dass du da warst heute im FIFA Pitch Podcast.
Vielen Dank, Malte, und bis bald.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.